Willkommen zu den nächsten Folgen von Explore Sustainability mit den Themen autonomes Fahren, Verkehrs-, Infrastrukturpolitik und Planung von E-Mobility Hubs. Diesmal aus dem Hamburger Studio bei Varo Prim, direkt am Hafen gelegen, was man an der einen oder anderen Stelle akustisch hören wird. Heute zu Gast Martin Will, Staatsrat für Verkehrs- und Mobilitätswende der Freien Hansestadt Hamburg, zum Thema Mobilitätsstrategie Hamburg zwischen politischem Anspruch, operativer Realität und internationalem Wettbewerb. Herzlich willkommen, Martin Will, hier bei Explore Sustainability.
Moin, danke für die Einladung.
Und was ist aus deiner Sicht das Zielbild für Mobilität in Hamburg?
Für mich ist wichtig, dass wir alle gemeinsam, egal wo wir wohnen und in welchen Lebenssituationen wir gerade sind, gut von A nach B kommen. Und für mich ist wichtig, dass wir dabei eine Stadt haben, die den Menschen im Mittelpunkt hat, wo wir sagen, das ist eine lebenswerte Stadt, wo ich auch gerne bin. Vielleicht hättest du jetzt erwartet, dass sie sagen, Mensch, wir wollen irgendwie Klimaschutz vorantreiben. Das ist, finde ich, etwas, was daraus erwächst. Weil am Ende muss Mobilität erstmal darstellen, dass wir uns gut fortbewegen, idealerweise auch fortbewegen können, ohne auf eigene Hilfsmittel angewiesen sein, wie zum Beispiel ein teures Auto zu kaufen. Und ich finde, man muss sich in einer Stadt, und das geht eher so ein bisschen in die Stadtentwicklung als eigentlich in die Verkehrspolitik, man muss sich in einer Stadt auch gut aufhalten können. Also ich muss in der Innenstadt, am Jungfernstieg, aber vielleicht auch mein Bezirkszentrum, muss ich sagen, Mensch, da gehe ich gerne hin, da treffe ich Leute, da bleibe ich auch mal und es ist nicht so, oh, es ist hier so voll und stickig und laut und die Autos stören und ich will weg.
Ja, absolut. Ich habe auch schon 5, 6 Jahre in Hamburg gearbeitet und Hamburg ist viel erlebbarer ohne Auto. Das gilt für viele Städte, aber im Speziellen auch für Hamburg. Und gerade so an der Außenalster.
Ja, das ist unsere Perle, ne? Das ist
der Raum dafür muss halt geschaffen werden irgendwo.
Exakt.
Das ist ein guter Punkt. Gibt's Zielkonflikte im System? Du hast gesagt, es muss lebenswert sein und Klimaschutz ist jetzt nicht der prädominante Punkt, ist sicherlich auch ein Punkt. Aber gibt's Zielkonflikte in den Punkten, die ihr definiert habt, wo ihr sagt, Mobilität, also die Ausgrenzung von Autos aus der Stadt, steht im Widerspruch zu XY?
Zielkonflikte gibt es eigentlich in der Verkehrspolitik überall und immer. Das könnte man eigentlich als Definition der Verkehrspolitik nehmen. Weil am Ende ist es ja so, du hast den Raum zur Verfügung, der zwischen Hauswand und Hauswand ist. Und der ist begrenzt. Und alle wollen irgendwas machen in diesem Raum. Bleiben wir mal bei der Binnenalster oder bei der Alster allgemein. Das ist schon sowas wie, ich sag mal, unsere gute Stube. Mhm. Und da hatten wir noch vor gar nicht so langer Zeit eine Situation, dass wir am Ballindamm und am Jungfernstieg jeweils 4-spurige Straßen hatten. Mitten im Wohnzimmer. 4-spurige Straßen. Wo es natürlich auch ein damaliges Mobilitätsbedürfnis dahinter steckte, das jetzt aber nicht mehr so da ist. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir mal umverteilen. Da haben wir jetzt die Aufenthaltsqualität und Baumstandorte und dass man da mal vernünftig spazieren gehen kann, über das Interesse gestellt, da mit dem Auto hinzufahren. Das haben wir natürlich an anderen Stellen auch ganz anders. Wir haben auch Stellen, wo man sagt, da wollen die meisten Leute einfach durchfahren und deswegen ist Prä eher auf der Frage Fahrbahn-Radverkehrsanlagen, als zu sehr irgendwie große Plätze zu schaffen. Insofern müssen wir an jedem Ort immer wieder neu abwägen und diese Zielkonflikte austarieren, wo will ich was machen. An der Außenalster ist zum Beispiel das Belang oder an den Kanälen auch das Belang, wie komme ich auch mal mit einem Stand-up-Paddel daran oder kann ich mich da auch mal einen halben Tag lang aufhalten, jetzt wesentlich höher als an anderen Orten.
Ja, macht Sinn. Berlin hat die Diskussion ja zur Genüge gehabt. Wenn ich nicht mehr mit meinem Fahrzeug direkt bis vor mein Lieblingsgeschäft fahren kann, ist das ein Thema in Hamburg gewesen, so wie die Diskussion auch in Berlin geführt worden ist?
Jein. Wir haben diese Diskussion nicht so spitz auf Knopf wie in Berlin. Mhm. Das hat den Grund, dass wir das bewusst auch nicht so fokussiert haben, weil ich glaube, es nichts bringt, wenn wir eine verkehrspolitische oder eine gesellschaftliche Diskussion so auf die Spitze treiben, dass sich im Grunde eine Stadt spaltet und auch sich spalten muss, weil sie sich entscheiden muss, ja oder nein. Und es ist auch nicht sinnvoll, immer in der Verkehrspolitik jetzt einen Kampf gegen das Auto zu führen. Ich führe keinen Kampf gegen das Auto, sondern ich führe eine Diskussion, wie ich einen Stadtraum so gestalten will, dass er für alle gut ist. Und ich habe in unseren Verkehrskonzepten, die wir so für die Jahre 2030, 2040 entwickeln, habe ich immer das Auto mit drin. Weil es ganz klar ist, dass für bestimmte Ansprüche ein eigenes oder ein gemietetes Auto die sinnvolle Alternative ist, um voranzukommen. Als Beispiel, ich wollte mal aus einem Büro in ein anderes Büro von mir einen Kühlschrank transportieren. Da habe ich dann gesagt, Mensch, du bist ja hier irgendwie ganz cool und so und jetzt nimmst mal eine Sackkarre und schneidest dir diesen Kühlschrank drauf und dann bin ich in die U-Bahn gegangen.
Mit der Sackkarre.
Mit der Sackkarre und dem Kühlschrank und war froh, dass überall Aufzüge waren und bin dann durch die Stadt und habe das auch hingekriegt. Aber das ist natürlich nicht das neue Normal, sondern normal ist, du nimmst ein Auto, machst Kofferraum auf, Kühlschrank rein. Mhm. Und so gibt es ganz viele Cases, wo du sagst, natürlich fahre ich Auto und deswegen müssen wir diese Mobilität auch bereithalten. Es gibt aber auch ganz viele Anwendungsfälle, wo man sagt, boah, es gibt bessere Methoden. Und dass diese besseren Methoden dann komfortabel sind und in einer Stadt auch etabliert werden, das ist mein Ziel. Und deswegen versuchen wir, immer uns die Projekte rauszusuchen, wo es im Grunde aufdrängt, dass wir etwas besser machen können und wo wir auch eine gesellschaftliche Mehrheit dafür haben, etwas besser zu machen. Und deswegen haben wir zum Beispiel einen Jungfernstieg umgebaut, wo vorher 10.000 bis 20.000 Autos fuhren, wo 4 Fahrspuren waren, wo wir gesagt haben, da darf jetzt kein Privat-Pkw mehr reinfahren. Und es gab kurz eine Diskussion in Hamburg, wo er sagte, oh, das geht nicht und die Innenstadt bricht zusammen und hier und da. Und das schwenkte dann, als wir es gemacht haben, sehr schnell um, dass dann die lokalen Zeitungen berichteten, Mensch, wir haben da noch ein privates Auto gesehen, das geht ja gar nicht, jetzt sorgt bitte dafür, dass die auch wirklich da nicht mehr durchfahren. Also es hat sich sofort umgeschwenkt und das wird heute überhaupt nicht mehr in Frage gestellt, weil alle gesehen haben, der Jungfernstieg ist jetzt viel, viel besser geworden, viel, viel schöner geworden und alle haben Lust, dahin zu gehen.
Ja, wenn man das positiv kommuniziert und den Mehrwert in den Vordergrund stellt, dann ist es eigentlich auch kein Problem.
Ja, wichtig ist, dass du weißt, was du mit dem Raum machen willst. Ja. Also es hilft uns nichts zu sagen, jetzt machen wir mal freie Fläche, sperren alles raus, was da war und dann hast du im Grunde wie so ein Western, dann sind da so diese Staubflocken, die irgendwie vom Wind verweht werden und nichts passiert, sondern du brauchst einen Raum, wo auch Leute Lust haben, was damit zu machen. Und dann nehmen die Leute den auch an, dann nimmt eine Stadt diesen Raum auch an und dann gibt es auch, wenn das mal gemacht wurde, keine Diskussion mehr darum, dass irgendwas fehlt, sondern alle freuen sich. Wenn du aber eine Negativdiskussion hast, wenn du nicht weißt, was du mit dem Raum machen sollst, wenn das auch verkehrlich nicht funktioniert in der Umgebung und im Grunde eine halbe Stadt lahmlegt, dann hast du eine Diskussion, dann hast du auch ein Problem. Das kann auch nicht unser Ziel sein, solche Zustände zu haben, sondern wir wollen Projekte, die funktionieren und wo wir alle am Ende sagen, Mensch, das haben wir aber toll gemacht, guck mal hier, wie schön wir es jetzt haben.
Welchen Beitrag kann Elektromobilität und jetzt nicht nur individuelle Elektromobilität für diesen Erfolg beitragen?
Das ist so, ich habe eben schon gesagt, wir haben auch in unseren zukünftigen Verkehrskonzepten das Auto als Verkehrsmittel mit drin. Und je weiter du ins Ländliche gehst, desto mehr wirst du auch das Auto in Zukunft brauchen. In unseren Verkehrsmodellen für die Stadt Hamburg ist es so, dass wir sagen, 20% der Wege, also jeder 5. Weg, wird auch in Zukunft noch mit dem Auto zurückgelegt werden. Und da ist es so, dass dann die Elektromobilität mit ins Spiel kommt, dass wir sagen, die wird dann aber elektromobil sein, damit wir unsere Klimaziele erreichen, damit wir auch das Bild erreichen, dass wir sagen, wir wollen eine lebenswerte Stadt, weil ein Elektromobil einfach viel weniger Auswirkungen hat als ein klassischer Verbrenner. Und dann kommen wir noch in den gesamten Bereich der Gütermobilität, Logistik, wo auch der LKW nach wie vor eine sehr dominante Rolle spielen wird und wir da auch die Elektromobilität brauchen, um unsere Klimaziele zu erreichen.
Wir haben in den letzten 6 Jahren rund irgendwas um die 38.000 bis 40.000 Ladepunkte für große Logistiker aufgebaut, gerade auch unter dem Aspekt, dass natürlich Kommunen hingegangen sind und gesagt haben, wir möchten die Innenstädte frei von, gerade im CAP-Logistikbereich, Last-Mile-Transport, hat einen riesen Impact in der CO2-Betrachtung, wollen wir raus haben, macht auch Sinn. Und jetzt geht's langsam in das Thema Mittelstrecke, Langstrecke. Da haben wir an der einen oder anderen Stelle noch infrastrukturelle Herausforderungen. Aber auch die sind aus meiner Sicht absolut lösbar. Kommen wir aber mal zurück zum Stadtbereich. Wie bewertest du das Thema multimodale Mobilität im Stadtbereich?
Wir setzen alles daran, dass wir diese Wegeketten ermöglichen. Das ist uns ganz wichtig. Ich persönlich finde das auch ein Teil von Freiheit, dass man sagt, ich habe bestimmte Sharing-Mobilität, die ich individuell nutzen kann, wie mein Tag gerade ist. Also wenn ich mich morgens entscheide, ich setze mich ins Auto und fahre, dann habe ich dieses Auto den ganzen Tag anhacken. Das gleiche mit dem privaten Fahrrad. Ich bin gestern mit dem Fahrrad zur U-Bahn gefahren, habe das da stehen lassen, bin mit der U-Bahn in die Stadt gefahren und habe just am Ende des Tages vergessen, dass ich ja mit dem Fahrrad bei der U-Bahn war. Das heißt, heute Morgen guckte ich in den Schuppen und sagte, oh, das wäre mir jetzt mit dem Sharing-Bike oder mit dem geteilten Scooter nicht passiert. Und das kann ich abhaken. Insofern ist auch diese Freiheit ganz wichtig, weil sich im Laufe des Tages, glaube ich, auch viel verändert. Man immer sagen kann, was ist jetzt das beste Verkehrsmittel? Dann muss es aber natürlich auch funktionieren. Und ich finde, diese Konzepte funktionieren sehr gut. Und ich kenne auch viele Leute, die sagen, Mensch, Carsharing ist für mich eigentlich viel besser, weil ich muss mich nicht um TÜV kümmern, ich muss mich im Zweifel auch nicht um Parkplatz kümmern, ich muss mich nicht kümmern, dass der Tank immer geladen ist und dass das Ding gesaugt ist, sondern ich nutze es, ich gebe es wieder ab und andere kümmern sich darum, dass ich damit auch legal fahren darf.
Mit welchen Konzepten habt ihr gute Erfahrungen gemacht, welche schlechte? Also viele Städte diskutieren ja darüber und ich glaube auch Paris hat das Thema E-Scooter komplett aus dem Innenstadtbereich wieder rausgenommen. Wie sind da eure Erfahrungen?
Der E-Scooter ist immer eine Diskussion. Es ist meines Erachtens gar nicht so sehr des Scooters wegen eine Diskussion, sondern wegen der Handhabung. Also ich frage mich manchmal schon, ob die Leute, die das da mitten in den Weg gestellt haben, einmal geguckt haben, wo sie das Ding hingestellt haben. Es ist relativ schwierig, jetzt staatlich verordnet überall Abstellpunkte zu machen, weil du schon ein recht kleinteiliges Netz brauchst. Wir haben das bei unserem Stadtrat, haben wir das, dass wir Standorte haben, wo die abgestellt werden. Das ist sehr aufwendig, weil wir haben eben drüber diskutiert, jeder Platz ist stark umkämpft. Deswegen glaube ich, dass wir bei den Scootern dazu kommen müssen, dass man einfach mal seinen Kopf anschaltet und guckt, wo kann ich die hinstellen, wo kann ich die nicht hinstellen. Ansonsten haben die eine erstaunlich hohe Frequenz in der Nutzung. Und das zeigt mir jetzt erstmal von der Nutzung her, dass es anscheinend ein Bedürfnis dafür gibt, das in die Mobilität mit zu integrieren. Ich persönlich nutze sie nicht so oft. Ich fahre lieber Fahrrad, weil ich da auch mal mit ein bisschen Muskelkraft kann ich auch mal 25 fahren und werde nicht auf 20 abgeriegelt. Mhm. Dann erreiche ich manchmal die Ampel auch noch, wenn ich sie beim Scooter nicht erreiche. Mhm. Eigentlich ist das alles regelbar und wenn Leute das nutzen wollen, sollen sie es gerne nutzen. Man muss es halt nur so nutzen, dass es andere nicht gefährdet. Das ist eigentlich da der Punkt. Wir haben eine sehr große Carsharing-Flotte in Hamburg, die rege genutzt wird. Da höre ich auch immer wieder, dass gerade das viele sehr begeistert. Ich persönlich bin sehr davon begeistert, dass wir auch große Autos in den Carsharing-Flotten haben. Früher musste man für so eine Sprinterklasse immer sehr aufwendig zur Autovermietung. Und jetzt kannst du eigentlich per App, kriegst du das wunderbar stundenweise gemietet, sodass das viel, viel einfacher ist, dann eben auch individuell zu sagen, jetzt brauche ich ein kleines, jetzt brauche ich ein mittleres, jetzt brauche ich ein großes Auto.
Ja, ich glaube, das ist generell sehr komfortabel geworden, mit den entsprechenden Apps multimodal über sämtliche Produkte zu gehen und sie zu mieten.
Wir haben das übrigens in den öffentlichen Verkehr integriert. Das ist ein ganz klares Statement bei uns, dass auch die geteilte Mobilität Teil der öffentlichen Mobilität ist. Und du kannst bei uns über die gleiche App, in der du dir ein HVV-Ticket kaufen kannst, kannst du dir auch ein Carsharing buchen, kannst du dir auch einen Scooter buchen, kannst du dir auch ein Fahrrad buchen und kriegst das am Ende alles über die Payment-Methode abgerechnet, die du da einmal hinterlegt hast.
Das ist super komfortabel. Wie sieht's mit Taxis aus?
Auch mit drin. Taxi ist da mit drin, Moja ist da mit drin. Also im Grunde die komplette Mobilitätskette kannst du über eine Abrechnungsmethode, über einen App-Zugang buchen.
Bleiben wir bei Taxis. Wie sieht's da mit der Elektrifizierung in Hamburg aus? Ich glaube, ihr hattet mal ein sehr klares Zielbild, wo ihr hinwollt. Wo steht ihr da?
Wir haben auch immer noch ein sehr klares Zielbild. Wir haben nämlich in das hamburgische Klimaschutzgesetz reingeschrieben, dass neue Taxen nur noch E-Taxen sein dürfen. Es gibt eine kleine Ausnahme, das sind Taxen, die größer sind als 8 Personen, also Großraumtaxen. Da ist der E-Mobilitätsmarkt noch überschaubarer als im Pkw-Bereich. Und auch Inklusionstaxen, also Taxen, die Rollstühle transportieren, dürfen auch noch Verbrenner sein, weil auch da die Modellvielfalt einfach sehr gering ist. Das hat dazu geführt, dass wir aktuell, glaube ich, den höchsten Anteil an E-Taxen in Hamburg haben. Und wir haben das begleitet durch ein Förderprogramm. Wir haben gesagt, wir stellen euch bald um auf E-Mobilität und wir fördern jetzt aber noch bis zu dem Zeitpunkt, wo es gesetzlich vorgeschrieben ist, die Umstellung auf E-Taxen. Und haben das so ein bisschen abbauend gefördert, sodass wir am Anfang 20.000 oder 10.000, je nachdem, welches Taxi du anschaffen wolltest, gefördert haben und jetzt bei 2.500 sind. Das hat zu einem enormen Boost geführt.
Wie schaut's da aus mit dem Thema Ladeinfrastrukturen? Taxis haben zwar, wenn man es auf die Gesamtstrecke betrachtet, wahrscheinlich nicht eine Riesenreichweite, aber viele kleine Einheiten führen am Ende des Tages auch zu einem Verbrauch und kleine Fahrten haben einen höheren Verbrauch als eine kontinuierliche Strecke. Wie sieht's aus mit der Ladeinfrastruktur für Taxis? Wie ist das angegangen worden?
Fürs Taxi-Business ist das extrem wichtig, dass die zuverlässig wissen, wo sie laden können, weil das am Ende natürlich auch Arbeitszeit ist. Mhm. Wenn du es geschickt machst oder wenn es alles, ich sag mal, sich gut fügt, dann kriegst du es hin, im Grunde in der Wartezeit zu laden. Das ist aber oft dann auch Theorie. Dann kriegst du es vielleicht noch hin, in der Mittagspause zu laden. Aber du musst eben schnell und verlässlich laden können. Deswegen haben wir ein Netz im Aufbau, wo wir Schnellladestationen haben, die exklusiv für Taxen sind, sodass sie genau wissen, da kann ich hin, da sind nur meine Kollegen und ich berechtigt zu laden. Und wir haben ohnehin ein sehr schnell wachsendes Ladenetz und zunehmend auch private Akteure im Markt, die bewusst Ladestationen ausbauen. Im Schnellladebereich ganz viel auf Supermarktparkplätzen oder auf Baumarktparkplätzen. Und ich sehe ganz viele Taxler, die dann auch gerade zu diesen Baumärkten, wo da mal 8 oder 10 Ladepunkte sind, hinfahren, dort laden, sich beim Bäcker dort was zu essen holen und dann nach 10 bis 30 Minuten dann eben wieder weiterfahren.
Was in der Regel bei den heutigen Ladeleistungen auch vollkommen ausreicht. Wie geht ihr da mit dem Thema Netzverfügbarkeit um? Also das ist ja ein deutschlandweites Problem, wird an Hamburg nicht vorbeigehen. Hamburg.
Wir haben das Glück, dass Hamburg sich die Stromnetze vor einigen Jahren zurückgekauft hat. Das war eine Volksabstimmung, die sehr, sehr intensiv diskutiert wurde in Hamburg. Die Bevölkerung hat entschieden, dass wir die Netze zurückkaufen sollen. Das sind die Stromnetze, das ist das Gasnetz, das ist das Fernwärmenetz. Und dadurch können wir im Grunde selbst auch drauf gucken und mit den Netzbetreibern zusammen Konzepte entwickeln, dass wir in kein Bottleneck kommen, sondern dass wir eben dann auch die Kapazitäten zur Verfügung stellen, die wir brauchen, sodass wir da Hand in Hand gehen, was den Netzausbau angeht und was eben den Ausbau der Ladeinfrastruktur angeht.
Das hört sich aus meiner Sicht nach einem cleveren Konzept an, mit dem, was wir so als Erfahrung haben im Markt, wenn wir auf Kommunen zugehen und unsere Kunden dementsprechend ein Netz.
Das ist jetzt nicht unherausfordernd, sage ich trotzdem, ja, als kleines Sternchen, weil die Stromnetze haben uns vorgerechnet, sie müssen im Grunde für die Zukunftsszenarien, die wir haben, das Netz mindestens verdreifachen in der Kapazität. Da kommt rein, dass wir die Mobilität auf Elektromobilität umstellen. Da kommt rein, dass die Wärmeversorgung der Gebäude primär auf Strom umgestellt wird über Wärmepumpen. Und das kumuliert bedeutet eben schon eine sehr, sehr viel höhere Netzlast, als wir sie jetzt haben. Aber gut ist eben, wenn man das einmal planen kann, wenn man sagt, wir setzen die Klimaschutzpläne, die Elektromobilitätspläne und den Netzausbau übereinander und steuern das alles staatlich, dann kann das eben auch zusammen agieren. Und dann können wir zum Beispiel auch im öffentlichen Raum die Baustellen so priorisieren, dass wir sagen, Mensch, diese Baustelle ist jetzt sehr, sehr wichtig, weil wir gerade eine Bottleneck im Stromnetz schließen müssen, damit wir die Ziele erreichen können.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt, weil wir immer wieder feststellen, dass im öffentlichen Raum das Thema ganzheitlicher Ansatz manchmal zu kurz gesprungen ist. Und da ist das ein Weg, der tatsächlich viel besser funktionieren kann, also eigentlich auch immer so angegangen werden sollte, wenn wir über infrastrukturelle Planung reden. Aber schön zu hören, dass das in Hamburg tatsächlich auch in der Form gelebt wird. Wo siehst du Engpässe trotz guter Planung, wenn wir über das Thema Ladeinfrastrukturausbau reden?
Am schönsten ist ja immer, wenn du das, was du als Ziel hast, so im Grunde so einmal mit dem Fingerschnipp und sofort hast. Das größte Problem ist immer die Zeit, dahin zu kommen und sich dann auch auf den Punkt so anpassen zu können, dass veränderte Rahmenbedingungen dann auch umgesetzt werden können. Und wir müssen immer wieder in den öffentlichen Raum und dort bauen. Wir müssen das, wenn wir eine Fernwärmeleitung bauen wollen, müssen wir die Straße aufmachen. Wenn wir den Stromnetz erneuern wollen, müssen wir die Straße aufmachen. Auch unsere Wasserleitung hat jetzt mit Mobilitätsveränderungen eigentlich gar nichts zu tun, aber die sind teilweise 100 Jahre alt. Auch die müssen mal saniert werden. Wir wollen alle ganz schnelles Glasfasernetz haben. Das muss auch in die Erde gebuddelt werden. Und dann würde ich gerne noch hier und da einen schönen Radweg bauen. Wir müssen mal die Infrastruktur kontinuierlich erneuern, die wir in den letzten 40 Jahren haben verrotten lassen. Und wir wollen auch eine neue U-Bahn bauen. Und hier und da vielleicht noch eine S-Bahn-Station. Jetzt an der Aufzählung, da habe ich jetzt noch ganz viel vergessen, merkst du schon. Am Ende wollen wir immer irgendwo bauen, ja. Und da brauchen wir erstmal Ingenieurinnen und Ingenieure, die das planen. Dann brauchen wir Bauunternehmen, die das umsetzen. Das sind begrenzte Kapazitäten. Und dann brauchen wir einen freien Baustellenslot, weil wir halt auch nicht überall in der Stadt gleichzeitig bauen können. Und das alles zusammenzukriegen, das ist im Grunde die große Herausforderung meines Erachtens in Hamburg, mindestens bis 2040.
Aber der Hamburger ist ja leitgeprüft. Also wenn man das Thema Weiterführung des Elbtunnels oder Überhausung der Autobahn, wie lange geht das jetzt schon? Ich habe in Hamburg, glaube ich, angefangen, 2015.
Ja, die habe ich so schon vergessen, die Baustelle. Ja, auch die Autobahn muss ganz viel Infrastruktur erneuern. Da sind auch natürlich tolle Projekte bei. Ne? Es hört sich immer so, Baustelle hört sich ja immer jetzt so alarmierend gefährlich an. Baustellenzeiten sind immer so ein Tal. Aber nachher das zu sehen, was daraus geworden ist, beispielsweise ein Deckel über eine Autobahn, ist ja grandios. Das ist ja ein Generationenprojekt, ein Jahrhundertprojekt. Da freuen sich noch ganze Generationen nach uns dran, dass wir irgendwann mal den Mut hatten, diese Autobahn zu überdeckeln.
Da bin ich hundertprozentig bei dir. Das, was dort jetzt entsteht oder gerade finalisiert wird, das ist für Generationen ein Mehrwert. Und so muss ja auch Infrastrukturprojekte in dieser Größenordnung kommuniziert werden von Politik. Und das fehlt mir halt an der einen oder anderen Stelle. Ich will das jetzt gar nicht auf Hamburg kaprizieren, aber das fehlt mir halt an der einen oder anderen Stelle. Warum können wir nicht klarer Vorteile kommunizieren? Warum fällt es Politik meistens so schwer, diese Vorteilsargumentation zu finden.
Ich weiß gar nicht, ob das immer so schwierig ist. Also wir bauen jetzt eine neue U-Bahn, in dem Großteil planen wir sie noch, in einem Teil bauen wir sie, aber da ist das relativ einfach zu sagen, Mensch, wir bauen eine U-Bahn und ihr kennt das System U-Bahn, ihr nutzt das tagtäglich und wir sind heute froh, dass vor 100 Jahren Vorgängergenerationen mal den Mut hatten zu sagen, wir bauen eine U-Bahn, damals noch mit Handschippe. Und deswegen können sich viele vorstellen, dass es gut ist, heute auch eine U-Bahn zu bauen, um dann den nachfolgenden Generationen ein vernünftiges Verkehrssystem mitzugeben. Was schwierig ist, ist etwas zu vermitteln, was es noch nicht erlebbar gibt. Also wenn du dir immer einen Straßenraum vorgestellt hast und ein System vorgestellt hast, so wie es ist und das immer nutzt, brauchst du Bilder, um zumindest zu erahnen, wie es in Zukunft sein könnte. Und am besten hast du auch einen Ort, wo du sagst, guck mal, das ist unser Bild für diesen Ort. Und da ist das schon mal in der ähnlichen Weise gemacht worden. Geh doch mal hin und erleb das. Und dann kann man so ein bisschen erahnen, wo es hingeht. Und dann hast du auch eine Positivkommunikation, die du draufsetzen kannst. Ich finde gerade Verkehrspolitik, Stadtentwicklung bietet sich eigentlich dafür an, gerade solche Diskussionen auch positiv zu führen. Weil du am Ende immer was Erlebbares gestaltest. Das ist so das, was mich so an der Verkehrspolitik eher fasziniert und begeistert. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Und du hast immer eine sehr, sehr intensive Diskussion. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft, bei der Fußball-Europameisterschaft hast du 80 Millionen Bundestrainerinnen und Bundestrainer. Und wenn das gerade mal nicht ist, hast du 80 Millionen Verkehrsexpertinnen und Verkehrsexperten, die alle mitreden wollen. Das ist aber ganz natürlich, weil du gehst ja irgendwie aus dem Haus und hast ein Erlebnis und hast eine Meinung darüber. Und wenn du gefragt wirst, kannst du was dazu sagen. Deswegen diskutieren wir sehr, sehr emotional, was wir im Verkehrsraum machen wollen. Zumal wir abwägen müssen, überlegen müssen, wo sind Schwerpunkte, was ist vielleicht hier nicht so wichtig, weil es woanders wichtig ist. Das ist immer sehr emotional. So. Da wird auch ordentlich gestritten. Dann kommen wir irgendwann in die Bauphase. Da wird es auch nochmal emotional, weil alle genervt sind von diesen rot-weißen Barken. Und ich glaube, die machen auch total aggressiv, wenn du den ganzen Tag nur an diesen Barken vorbeifährst. Zumindest geht es mir so. Dann ist der Platz auch immer eng und ist alles stolperig und laut und dreckig. Und dann aber irgendwann ist der Bereich, wo alles fertig ist und wir uns alle drüber freuen können, wie toll es geworden ist. Und diesen Punkt, der fasziniert mich so. Den hast du nicht. Wenn du beispielsweise ein Gesetz schreibst, ja, dann diskutierst du 10 Jahre lang über irgendein Gesetz und am Ende hast du beschriebenes Papier und freust dich total. Das ist sehr weit weg und da können wir es anfassen. Deswegen ist die Positivkommunikation da ganz einfach. Bei Dingen, die man nicht sieht, ist es schwieriger. Also eine Stromleitung, wenn ich mir jetzt eine neue 110 kV Leitung in die Straße baue und dafür ein Jahr lang brauche, kann ich dir nicht zeigen, guck mal, was für eine tolle Leitung da unten ist, sondern der Strom kommt aus der Steckdose und solange er da auch noch rauskommt, merkt niemand, dass es irgendwie mal kritisch war. Da ist es schwieriger, diese wirklich positiven Bilder zu erzeugen, in welche Richtung man hin will.
Hat das was damit zu tun, dass Narrative wie Verbrennerverbot, was es ja faktisch nicht gibt, und Heizhammer durch mangelnde positive Kommunikation entstehen?
Ja, das ist so. Und du kannst die beste Idee durch eine falsche Kommunikation kaputt machen. Deswegen ist die Frage im politischen Raum eigentlich immer, ich sag mal, 50% der Lösung ist, die richtige Idee zu haben, die auch umsetzbar ist. Und 50% ist zur rechten Zeit mit den rechten Botschaften, mit den richtigen Leuten zu reden.
Ich bin hundertprozentig bei dir. Das, was du gesagt hast, gerade die Phase, wenn Projekte adressiert werden, ja, wenn sie in der Entstehung sind, die Bevölkerung mitzunehmen, es braucht einen robusten Dialog, damit jeder, der entweder positiv oder negative Empfindungen dafür hat, den Raum hat, sich vernünftig zu äußern. Es braucht den Raum, um Diskussion in einer Form zuzulassen, die verhindert, dass im Nachgang solche Narrative gesponnen werden, die halt tatsächlich substanziell überhaupt keinen, also aus meiner Sicht keinen Sinn machen.
Das ist ja, ich meine, das kannst du auf die Familie runterbrechen.
Richtig.
Da musst du auch gucken, triffst du dich und dann musst du die richtigen Diskussionen führen. Du kannst nicht einfach sagen, boom, das machen wir und alle sagen, nö, finde ich doof, sondern du musst ja vernünftig miteinander reden. Das ist da genauso. Was auch wichtig ist, ist, dass du als Regierung ein gemeinsames Ziel hast und auch eine gemeinsame Lösung entwickelst und dann auch gemeinsam das kommunizierst. Das war, wenn du jetzt auf den Heizhammer anspielst, war das natürlich in Berlin auch ein Problem, dass nicht gemeinsam kommuniziert wurde. Das machen wir in Hamburg zum Glück ganz anders, sondern wir streiten auch inhaltlich und diskutieren rauf und runter. Aber wenn wir eine Lösung gefunden haben, dann wird sie gemeinsam in der Öffentlichkeit vertreten. Und wir diskutieren auch nicht unsere Streitpunkte über die Medien, sondern wir diskutieren sie unter uns.
Wäre tatsächlich einer meiner Punkte noch gewesen, warum das so ist, weil das ist bemerkenswert in Hamburg. Also wenn man es vergleicht, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf anderen Landesebenen, Hamburg schafft das. Gibt es auch an der einen oder anderen Stelle mal Fails, Aber in der Regel finde ich, wie viele Jahre ist jetzt diese Koalition schon zusammen?
Seit 2015, wir sind jetzt in der dritten Legislatur.
Drei Legislaturperioden?
Das liegt einfach daran, dass wir sehr vertrauensvoll miteinander arbeiten. Ich finde persönlich immer, mein Ansatz ist, ich möchte auch, ich muss nicht nur, sondern ich möchte auch verstehen, warum meine Diskussionspartner eine andere Meinung haben. Das ist ganz wichtig, um eine Lösung zu finden, weil du dann erst verstehen kannst, aus welcher Warte eigentlich jemand argumentiert. Wenn du dann noch akzeptierst, dass das auch seine Berechtigung hat, diese Argumentation, dann hast du den nächsten großen Schritt getan. Dann kannst du gucken, wie kriegen wir es hin, da eine Lösung zu finden, die auf alle Einwände und Befürchtungen eingeht. Weil in der Regel ist es so, deine eigene Meinung ist jetzt auch nicht 100% die richtige. Sondern so eine Korrekturinstanz, auch wo eine Korrekturinstanz, wo man vielleicht nochmal 1, 2, 3, 4, 5 kritische Nachfragen stellt, die ist total wertvoll. Und oft ist es dann auch so, dass just die Frage, kriege ich 5 Nachfragen, denke ich, wo die eine, die ist aber richtig gut, die kann ich jetzt gar nicht beantworten, da muss ich nochmal drüber nachdenken. So hast du natürlich auch einen Qualitätsgewinn in der Entscheidungsfindung. Und wenn du das vertrauensvoll machst und nicht dein Gesicht in der Öffentlichkeit verlierst, weil du in der und der Frage jetzt nochmal deine Meinung geändert hast, weil du vom anderen überzeugt wurdest, das macht dann eine gute Politik aus und ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger das auch erwarten. Die erwarten nicht, dass wir uns wie die Kesselflicker in der Öffentlichkeit streiten. Die erwarten, dass wir unsere Position gut abwägen, dass wir genau wissen, was wir tun und dass wir mit einer Stimme dann auch nach draußen sprechen und das sagen, was wir jetzt beschlossen haben.
Das ist das Idealbild. Wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, aber es war trotzdem sehr interessant. Ich würde aber gerne nochmal auf das Thema Mobilität zurückkommen. ÖPNV. Rückgrat der Mobilitätswende oder nur ein Teil?
Eindeutig Rückgrat. Wenn du dir die Zahlen anguckst, wie viele Leute mit welchem Verkehrsmittel transportiert werden, dann ist der ÖPNV im Grunde der Treiber der öffentlichen Mobilität. Auch wenn wir uns Straßen angucken, gucken wir uns auch immer an, wie viele Leute fahren dort mit dem Fahrrad, wie viele Leute fahren dort mit dem Auto, aber auch wie viele Leute fahren dort mit dem Bus. Und manchmal ist es so, dass der Bus mehr als die Hälfte der Beförderungskapazitäten auf Straßen beinhaltet.
Ja, absolut. Gibt es da Kapazitätsgrenzen? Ich meine, du hast es schon angesprochen, weitere U-Bahn-Linie. Das wird sicherlich auch was mit Kapazität und Führung zu tun haben.
Ja, das hat primär damit was zu tun, dass wir, ich würde mal sagen, so ungefähr vor 40 Jahren in Hamburg angefangen haben, U-Bahn zu bauen. Das war in den ersten Ölkrisen in den 70er Jahren. Dann sind es sogar mehr als 40 Jahre, rein rechnerisch. Und dann haben wir immer diskutiert, was wollen wir eigentlich machen? Und dann haben wir erstmal lange nichts gemacht. Dann haben wir zur Jahrtausendwende gesagt, wir machen eine Straßenbahn. Und dann hat die eine Regierung eine Straßenbahn geplant. Dann hat die andere Regierung gesagt, nee, Straßenbahn finden wir doof. Dann sind wieder viele Jahre ins Land gegangen. Dann hat eine neue Regierung wieder gesagt, oh, Straßenbahn, das wäre doch mal was. Und dann kam wieder eine Wahl und hat die nächste Regierung gesagt, die Straßenbahn finden wir doof. Und wenn du immer nur planst und in irgendwelchen Luftschlössern baust, dann passiert halt nichts. Und so haben wir jetzt 50 Jahre lang nichts gemacht und haben uns jetzt mal darauf geeinigt, dass wir sagen, wir bauen jetzt eine neue U-Bahn-Linie in die Gebiete, die einfach keine Schnellbahnanbindung haben, wo die Busse aber so überfüllt sind, dass es eigentlich nicht mehr zumutbar ist, Bus zu fahren, beziehungsweise wir können jetzt nicht noch einen weiteren Bus hinten ranhängen, dann hast du irgendwann Stau auf der Busspur. Und da bauen wir jetzt U-Bahn und wir machen das auch auf den bestehenden Linien, dass wir durch Digitalisierung die Kapazität erhöhen, weil wir die Taktfolgen dadurch erhöhen können. Dann kannst du nicht mehr nur alle 5 Minuten oder im Zweifel auch mal alle 3 Minuten, das kriegst du noch händisch hin, sondern wir machen es jetzt so, dass wir auf der stark befahrensten U-Bahn-Linie, wo sich in Zukunft auch 2 U-Bahn-Linien überschneiden, weil wir auf die Horner Geest eine neue U-Bahn bauen, da wird es technisch so sein, dass die U-Bahn alle 100 Sekunden fahren können. Und dadurch haben wir auf der bestehenden Infrastruktur dann mehr Kapazität.
Was für eine Rolle spielen dort mögliche Dienste wie, und ihr habt ja in Hamburg ein Projekt, was demnächst losgeht mit Ahoi Hamburg, On-Demand-Dienste in der Zusteuerung von den entsprechenden Nutzern und auf der anderen Seite, Hamburg hat natürlich ein sehr enges Stadtgebiet, aber wenn man in die Randzonen geht, ist es auch ein bisschen weitläufiger. Überall da, wo es weitläufiger wird, ist der ÖPNV in der Kostenbetrachtung schlechter als im Innenstadtbereich. Was für Möglichkeiten spielen da On-Demand-Dienste?
In unseren Zukunftsszenarien ist es so, dass On-Demand-Dienste im öffentlichen Verkehr im Grunde die Zubringerfunktion erfüllen. Also in Gegenden, wo es sich nicht lohnt, in einem engen Takt irgendwie mit einem 12-Meter-Bus, wir sagen mal viel heiße Luft durch die Gegend zu fahren. Da kommen dann On-Demand-Dienste ins Spiel, die einen individuell aufsammeln, vielleicht auch noch poolen und dann aber nicht 1:1 ans Ziel bringen, sondern zur nächsten S-Bahn-Station oder zur nächsten Bus-Hub, wo größere Linien abfahren, wo man dann umsteigt und dann im Grunde in die größeren Gefäße einsteigt, um dann mit der S-Bahn Richtung Innenstadt zu fahren. Es würde nichts bringen, wenn wir die Shuttles irgendwann sagen, dann fahren die alle Kolonnen in die Innenstadt. Das bringt nichts. Das ist auch nicht effizient, sondern dafür haben wir eine S-Bahn, dafür haben wir eine U-Bahn, dafür haben wir gut ausgebaute Busse. Sondern es geht eben um diese Zubringerfunktion. Und wir gehen davon aus, dass das dann auch perspektivisch autonom stattfinden wird, sodass dann eben auch der Business Case so ist, dass sich das auch finanziell vernünftig darstellt.
Was für eine Rolle spielt autonomes Fahren generell im Stadtbild in der Zukunft?
Wir gehen davon aus, dass wir den Punkt bald durchbrechen werden, wo das dann auch in Deutschland und auch in Hamburg in der Stadt erlebbar ist. Ich glaube, die Technologie ist da. Wir müssen jetzt noch so ein bisschen erproben. Wir haben verschiedene Projekte, die das erproben. Und wir müssen auch noch ein paar rechtliche Rahmenbedingungen klären. Und dann wird es sicherlich auch noch eine Gewöhnungsphase geben. Aber dann wird man das im Stadtbild sehen. Dann wird das auch für uns ganz selbstverständlich werden. Das ist jetzt von der Entwicklung her betrachtet, gab es auch eine Gewöhnungsphase, als die U-Bahn erfunden wurde oder erstmalig gebaut wurde. Beim Auto auch, aber also bei der U-Bahn jetzt etwas, wo wir sagen, das ist ganz normal, dass ich in den Untergrund gehe, in den Tunnel rein und in die U-Bahn, hatten die Leute Angst und haben gesagt, oh, ich weiß nicht, das ist ein schwarzes Loch da unten, was mache ich da? Dann mussten sich die Leute dran gewöhnen und da hat man gesagt, jetzt fahrt doch erstmal, erprobt das erstmal, erlebt das erstmal, drüber gesprochen. Und so wird das mit dem autonomen Fahren auch sein. Irgendwann wird das ganz selbstverständlich mit im Stadtbild dazugehören.
Du hast das Thema kurz angesprochen. Wir müssen noch ein paar rechtliche Rahmenbedingungen dafür schaffen. Das Thema Regulierung und Genehmigungsprozesse ist neben Digitalisierung eins der Buzzwörter in Deutschland, die wir haben, wenn wir an öffentliche Institutionen denken. Wie geht Hamburg damit um? Wie macht ihr Mobilität oder solche Infrastrukturprojekte, egal in welcher Größenordnung und welcher Couleur, wie macht ihr das schneller?
Wir sind dabei, immer sehr detailliert die Prozesse zu hinterfragen. Wenn wir zum Beispiel auf die U-Bahn gucken, versuchen wir gerade alles auszuschöpfen, was an Beschleunigung geht. Und da geht erstmal im bestehenden System schon recht viel. Der erste Punkt ist, wenn du einig bist, dass du das bauen willst als Stadt und dahinter auch eine Mehrheit hast und sagst, wir haben die Leute, die das planen, wir haben die Finanzierung dahinter, jetzt mach das bitte, dann hast du schon viel gewonnen. Es ist der Tod eines jeden Projektes, wenn du nach jeder Planungsphase wieder neu diskutierst, wollen wir das eigentlich wirklich? Dann sind die Leute, die das geplant haben, weg, weil das Projekt beendet wurde. Dann musst du die wieder einsammeln, dann musst du das Geld wieder bereiten und dann geht es immer wieder Stück für Stück voran, sondern das muss einen stringenten Pfad geben. Wir haben beim Straßenbau beispielsweise geguckt, können wir mal weg von diesem Gedanken, wir bauen immer alles 100% abgesichert neu um, wirklich jeden Stein, und versuchen, jede Eventualität im Planungsprozess vorwegzunehmen, sondern haben gesagt, guckt, Jungfernstieg wieder als Beispiel. Was können wir denn jetzt schon mal machen zwischen den beiden Kantsteinen, die da sind? Und haben dann erstmal im Zwischenstadium ein Provisorium geschaffen, wo wir einen Straßenraum umgebaut haben. Haben dann gesagt, lasst uns mal daraus lernen. Das hat jetzt nur ein paar Monate gedauert. Dann haben wir daraus gelernt und haben daraus den finalen Plan gemacht, sodass wir dann am Ende viel Geld investiert haben, auch wussten, das funktioniert. Und nicht am Ende viel Geld investiert haben, viel geplant haben, um am Ende zu sagen, hoffentlich funktioniert's. Und so versuchen wir in allen Bereichen immer mal wieder zu gucken, kriegen wir das einfacher hin, können wir Dinge auch vielleicht einfach mal testen. Und wir trauen uns auch zu, immer mal wieder Richtung Bund einen Vorschlag zu machen, wo wir sagen, das und das Gesetz könnte man mal ändern, dann geht es schneller mit der und der Folge.
Wir kommen langsam zum Ende. Da kommt bei uns immer so die Standardfrage, was sind deine 3 Wünsche in deinem Kontext für die Zukunft? Von vielen Teilnehmern, ich glaube von allen, kommt dann immer politische Verlässlichkeit. Das haben wir ja, glaube ich, in den letzten Jahren an der einen oder anderen Stelle leider leidvoll erfahren. Und das hast du ja auch gesagt. Straßenbahn hin, Straßenbahn her, Straßenbahn hin. Führt halt nicht zu Planungssicherheit. Führt auch nicht E-Mobilität fördern, E-Mobilität nicht fördern. Führt auch nicht zu Planungssicherheit. Aus deiner Sicht, was sind deine Wünsche für die nächsten Jahre, wenn du dein Thema betrachtest?
Also ich hänge einfach ganz viel mit Herzblut in den Themen, die ich da bewege. Und ich wünsche mir schlicht, dass ich die auch wirklich weiter umsetzen kann. Und dass wir auch eine Kontinuität haben, diese Projekte Stück für Stück umzusetzen, die wir jetzt bis 2040 so in der Pipeline haben. Am liebsten würde ich auch 2040 noch das rote Band durchschneiden, um dann die U-Bahn komplett in Betrieb zu nehmen. Aber dass dieser Weg einfach kontinuierlich gegangen wird, weil ich glaube, gerade dieser kontinuierliche Weg ist einfach ein Erfolgsrezept. Das wünsche ich mir. Und ich wünsche mir ganz konkret, dass wir dafür jetzt auch beschließen, dass wir Olympia haben wollen, weil meines Erachtens Olympia der Garant dafür ist, dass wir genau diesen Weg gehen können und dass wir auch einen Punkt haben, wo wir sagen können, bis dahin müssen bestimmte Dinge auch fertig sein. Und es wäre peinlich in der Welt gegenüber, diese Dinge da nicht fertig zu haben. Und deswegen strengen wir uns alle mal ganz doll an, dass das auch gelingt. Und dann wird es nämlich auch gelingen.
Es ist ein guter Abschluss. Ich glaube also A, die Autobahntunnelung war ja eigentlich ursprünglich auch mal für die damalige mögliche Bewerbung der Hansestadt Hamburg für Olympia geplant. Insofern ist es ja ein guter Ansatz hinzugehen, zu sagen, guck mal, da ist was Tolles entstanden. Wollten wir für Olympia, hat nicht ganz geklappt, aber lasst uns das Thema nochmal aufnehmen. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass Olympia ein sehr, sehr guter Treiber ist.
Guck dir München an, die feiern noch heute, dass die 72 Olympia hatten.
Ja, absolut.
So, und das merkt man der Stadt auch an, dass die sich dadurch entwickelt hatten.
Dafür wünsche ich euch viel Erfolg. Die Wahl dafür, Wahl kann man es ja nicht nennen, waren die schon dran? Habt ihr euch schon entschieden?
Nee, wir haben das Referendum, die Abstimmung darüber haben wir jetzt Ende Mai. Wir diskutieren jetzt eifrig noch im Mai. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, dass eine Stadt mal so lebhaft diskutiert, für oder wider, und damit sieht, was sich damit verbinden kann. Das ist ja wesentlich mehr als Infrastruktur, ne? Das ist ja schon, also da geht's auch ein bisschen um Sport. Geht's auch darum, dass Hamburg barrierefrei sein möchte, dass wir einen totalen Boost für Barrierefreiheit kriegen, wenn wir die Paralympischen Spiele hier in Hamburg haben. Ich glaube, wir werden auch noch ein anderes Lebensgefühl dadurch nach Hamburg kriegen. Wir werden den Breitensport enorm fördern. Und dann wird am 31. Mai wird das Referendum dann sein.
Ich drücke die Daumen dafür. Ich drücke auch die Daumen dafür, dass ihr mehr als 3 Legislaturperioden noch weitermachen könnt. Einfach damit du das rote Band für was auch immer noch durchschneiden kannst.
Vielen Dank.
Schön, dass du da gewesen bist. Es war sehr interessant. Herzlichen Dank.
Danke dir für die Einladung.
Wenn ihr auch meine nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.